Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was wir gerade gesungen haben, O Heiland, reiß die Himmel auf, von Friedrich Spee, einem Jesuitenpater, der eigentlich die Hauptaufgabe seines Lebens anfänglich darin saß, uns Protestanten zu bekämpfen. Aber dann hat er sich sehr gegen die Hexenverfolgung der damaligen Zeit gewendet, hat Vernunft in vieles hineingebracht und dieses Lied geschrieben. Und das nicht einfach aus einem grandiosen Einfall oder einer Eingabe heraus, sondern aus der Beschäftigung mit einem ganz bestimmten Bibeltext. Und den lese ich euch jetzt vor. Bei Jesaja im 63. Kapitel, die Verse 15 bis Kapitel 64, 3. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück, um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie Leute, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wassersieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, was wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Von alters her hat man es nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Tja, liebe Schwestern und Brüder, das ist jetzt zunächst mal kein besinnlich frommer Text für die Adventszeit auf den ersten Blick. Da zieht einer gewaltig vom Leder. Und dieser jemand ist der sogenannte dritte Jesaja. Das Jesaja-Buch besteht ja aus drei großen Teilen. Der erste Jesaja war der Prophet, der vor der Zerstörung Jerusalems und der Eroberung Jerusalems das Volk immer wieder eindringlich gewarnt hat, auf den Wegen Gottes zu gehen und erleben musste, dass sie es nicht getan haben. Der zweite Jesaja, der sogenannte Deutero-Jesaja, der ist der Tröstende gewesen. Er tritt auf, als die Wende für das Volk Israel kommt, als das so lange, jahrzehntelange Exil in Babylon zu Ende geht und sie wieder nach Hause dürfen. Und es beginnt mit den Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann kommt der dritte Jesaja. Der schaut wieder in die Gegenwart und macht sich Gedanken für die Zukunft. Als der auftritt, war Jerusalem schon längst wieder aufgebaut, der Tempel auch wieder funktionsfähig, alles schien gut. Die ganze Last der Vergangenheit, das Gericht Gottes, das die Babylonier ausgeführt hatten, das war nicht vergessen, aber es war weit in der Vergangenheit. Wenn es der Kuh zu wohl geht, steigt sie aufs Dach, heißt bei uns das Sprichwort. Und das muss damals auch der Hintergrund gewesen sein. Der dritte Jesaja, der macht sich Gedanken um die Zukunft. Wie wird's ausschauen? Wie wird es ausgehen? Was müssen wir tun? Wie müssen wir sein, dass es eine gute Zukunft gibt für Jerusalem? Das ist sein Anliegen. Und er stellt sich in diesem Text nicht auf die Straße und predigt seinem Volk, sondern er wendet sich an Gott. Und da ist nichts von: lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Nein, man redet, wie es im Jiddischen heißt, Tacheles mit ihm. Klar und deutlich, und auch das, was dem Propheten auffällt, was ihm fehlt für seine Seele, was ihm fehlt zur Erfüllung seines Auftrags, das legt der Gott nicht ehrfürchtig zu Füßen, sondern er fängt damit an: jetzt schau mal herab von deiner heiligen Wohnung. Schau dir doch den Laden mal an. Wo ist dein Eifer? Und wo ist deine Macht? Wo ist die Barmherzigkeit, die du uns Menschen verheißen hast? Schau dich mal um. Es ist wieder genauso Sodom und Gomorra, wie es vor langer, langer Zeit war. Also das ist schon starker Tobak, wenn man Gott das so vorwirft. Du sitzt da oben in deiner herrlichen Wohnung, lässt es dir gut gehen von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber du kümmerst dich nicht um dein Volk. Diesen Vorwurf muss sich Gott tatsächlich gefallen lassen. Und dann packt er ihn sozusagen moralisch. Er nimmt Gott in die Pflicht. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Das ist ein Erzvater. Oder Israel, sprich Jakob, der kennt uns auch nicht. Die sind schon lange tot. Die Größe, die uns unser ganzes Leben, unsere ganze Geschichte hindurch begleitet, das bist du, Gott, das sind nicht die Erzväter. Du bist unser Erlöser. Von alters her war das dein Name. Erinnere dich doch mal dran, dass du nicht nur einiges von uns Menschen erwarten darfst, sondern dass wir auch von dir erwarten, dass du uns auf den richtigen Weg führst und den Weg zeigst. Warum lässt du uns denn abirren von deinen Wegen? Warum lässt du unser Herz hart werden, dass wir 10-mal mit dem Kopf gegen die Wand rennen und uns eine blutige Stirn holen, bloß weil wir so eigensinnig sind? Warum verstockst du unser Herz, dass wir dich vergessen, dass wir dich nicht hineinlassen in unser Leben, sondern dass wir machen, was wir wollen? Gedenk deiner Menschen und kehr zurück zu uns. Das sagt der dritte Jesaja. Beende endlich diese in den Seelen der Menschen befindliche Gottverlassenheit. Und er blickt jetzt zurück. Schau mal hin. Für eine kurze Zeit, waren über 50 Jahre, war dein Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten, der Tempel zerstört. Das ist lange her, aber dieses Gericht, es hatte doch Folgen. Aber was ist aus uns geworden? Wir sind geworden wie solche, über die du niemals Gott geherrscht hast. Leute, über denen dein Name niemals genannt wurde. Der Name Gottes, er wird über jeden von uns genannt, zum Beispiel in der Taufe. Wir taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in Israel war es nicht die Taufe, sondern war die Zugehörigkeit zum auserwählten Volk. Und wieder sind wir geworden wie die Heiden. Nicht nur Gott verlassen, sondern wir selber sind auch Gott vergessen. Damit hat er seine Klage beendet. Und jetzt kommt die Forderung: Friedrich Spee, o Heiland, Erlöser, so wie es im Text auch steht, reiß die Himmel auf. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, kämst zu den Menschen. Und würdest dann auch handeln. Würdest in uns Menschen das Schlimme zum Guten kehren. Soweit jetzt mal die alte Geschichte. Ich bin jetzt ganz bewusst in dieser Gegenwart des Trito Jesaja geblieben. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr bei manchen seiner Aussagen auch gespürt habt, das ist nicht vor 2.500 Jahren so gewesen, so manches ist auch heute noch so. Zum Beispiel die Klage, warum lässt du es zu, Gott, dass so viele Menschen ihr Herz verstocken? Und wer wünscht sich nicht im Blick auf die gegenwärtige Situation so ein direktes Eingreifen Gottes, Schalter umlegen, Pandemie vorbei und alles andere dann auch vorüber? Wer wünscht sich nicht so ein Eingreifen Gottes, der die zunehmende Spaltung und den zunehmenden Hass, den wir erleben, auflöst, pulverisiert, beendet? Jesaja sagt, erweise deine Macht, und wir könnten es genauso gut tun. Es ist eigentlich so, es gibt nichts Neues unter der Sonne und Entwicklungen wiederholen sich. In der Zeit vor der Eroberung Jerusalems, schlechte Könige, alles gerät aus den Fugen, Gott verschwindet aus dem Bewusstsein, ein Chaos. Schauen wir in unsere Geschichte, braucht man nur von 33 bis 45 denken. Da braucht es keinen Gott. Da gibt es ein gottgleiches Wesen mit Trotzbremserbart. 585 Babylon erobert Jerusalem, zerstört all das, was dem Volk Israel wichtig und heilig ist. 1945, die Alten erinnern sich noch, wie es aussah in den Städten. Die Zeit des Deutero-Jesaja, des Tröstens, des Wiederaufbaus des Tempels, das Wiederherstellen dieser gelungenen und heilsamen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wie war es bei uns mit den goldenen Jahren des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders? Haben alle zusammengehalten und alle zusammengeholfen. Und zu den Zeiten war auch der liebe Gott in den Herzen oftmals präsenter als vorher oder vielleicht nachher. Jetzt der Trito Jesaja, der sagt, Achtung, passt auf. Ihr seid wieder auf dem Weg, der ins Verderben geführt hat. Und er lastet es nicht mal den Menschen an, er lastet es Gott an und fordert ihn auf, greif du ein und ändere das. Was haben wir heute? In manchen Ecken feiert braunes Gedankengut, fröhliche Urständ. Wo wird's hinführen? Und wenn man dann noch aus einer bestimmten politischen Richtung hört, es ist wunderbar, wenn es in Deutschland Chaos gibt, weil dann können wir endlich Revolution machen, dann ist irgendwo das Ende. Und dann kann man auch sagen, genau wie der Trito Jesaja, so schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen Wohnung. Und jetzt schau nicht nur, sondern zerreiß den Himmel, zerreiß die Grenzen zwischen Himmel und Erde und komm zu den Menschen und verändere sie. Du hast es doch schon mal gemacht vor 2000 Jahren, als der große Advent der Vergangenheit zu Ende ging und dein Sohn zu uns Menschen kam. Übrigens, übertragen auf heutzutage, sind wir genau wieder in der gleichen Situation. Dass wir im Advent nicht nur darauf warten, dass Weihnachten als wiederkehrendes Fest unserem Herzen gut tut, sondern dass wir auch darauf warten, dass der Herr der Herrlichkeit tatsächlich wiederkommt. Und das richtet, was gerichtet werden muss. Das aufrichtet, was niedergedrückt ist. Das gerade macht, was krumm gelaufen ist. Und das verbindet, was trennt. Von alters her hat man es nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren, die auf ihn warten. Und das ist Advent. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.